Kreisab Episode 30, die letzte vor der Sommerpause. Willkommen zum Handball-Talk hier auf Sportradio 360. Wir beschäftigen uns heute in gleich zwei Interviews mit aktuellen Themen. Es gibt nicht wie gehabt eine Talkrunde mit unseren bekannten Experten, sondern eben zwei Einzelgespräche. Beginnen wollen wir mit einem Mann, der mit seinem Team ausgerechnet gegen die DHB-Auswahl das Ticket für die WM in Katar gebucht hat. Er kommt, so möchte ich es mal formulieren, quasi aus dem Randgebiet unserer Viktor Schielagi Außenstudios in Solingen, nämlich aus der Blütenstadt Leichlingen. So gerade noch vor dem Check-in am Flughafen erwischen wir den Trainer der polnischen Nationalmannschaft, Michael Biegler. Hallo.
Hallo.
Ja, natürlich auch von unserer Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Qualifikation. Das muss man neidlos anerkennen, denn aus meiner Sicht war Polen einfach diesen Tacken besser in den beiden Partien. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückblicken, was hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben? Denn es hätte ja gut und gerne auch andersrum ausgehen können.
Na ja, erstmal ganz vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt in beiden Spielen das bessere Team waren. Das sind zwei Mannschaften, ich habe es direkt nach der Auslosung gesagt, die beide zur WM gehören. Und es war klar, dass das zwei ganz, ganz enge Matches werden würden. Ich sehe da nicht so eine überragende Qualität oder eine viel höhere bei uns. Also die Spielverläufe waren ja auch so, dass beide Mannschaften letztendlich diese Spiele hätten gewinnen können. Wir waren zweimal mit einem Tor die etwas glücklicheren, vielleicht dann auch mit zwei Siegen die ein ganz klein wenig besseren, aber letztendlich unterscheidet die Mannschaft nichts. Es waren zwei sehr spannende Spiele, zwei offene Spiele. Ich denke, wir haben sehr konsequent an unserer Marschroute festgehalten, die wir für die Spiele an den Tag gelegt haben, und die waren natürlich auch sehr unterschiedlich gestrickt. Eine Personalie beeinflusst immer einen Matchplan, deswegen waren beide Matchpläne unterschiedlich geartet. Zudem haben wir zu Hause vorgelegt. Wir wollten definitiv mit sehr wenig Gegentoren operieren zu Hause, das ist uns gelungen. Das hat uns ein bisschen Luft gegeben in der Crunch-Time beim Rückspiel und hat uns wahrscheinlich auch ein paar Prozentpunkte freier werden lassen in der Schlussphase.
Jetzt muss ich da aber aus journalistischer Sicht nochmal nachhaken. Was war denn genau der Matchplan dann?
Ja, wir haben schon sehr viel Wert auf Rückzug und Deckung gelegt im Hinspiel in Danzig, wobei wir ein bisschen Schwierigkeiten mit unserer Stammformation hatten, aber dafür hat dann unsere zweite Deckung gegriffen. Wir haben das Rückspiel in Magdeburg angegangen mit auch einer zweiten Deckung, die wir gar nicht abgerufen haben, die wir gar nicht benötigt haben. Aber es war schon sehr günstig für uns zu Hause, egal wie, zu gewinnen und mit möglichst wenig Gegentoren. Und 24 war eine gute Hausnummer. Man hat das ganz deutlich gesehen in der Phase, wo wir in Magdeburg über die 25 gekommen sind, dass wir immer sehr gut taktieren konnten und wussten, die Deutschen müssen mit zwei Toren gewinnen.
Analysiert man denn so ein erfolgreiches Rückspiel dann überhaupt nochmal oder lässt man sich dann auch einfach darauf ein, die Seele ein bisschen baumeln zu lassen und genießt das Erreichte?
Nein, schon allein deshalb nicht, weil bei uns alles immer nur ein weiterer Stein ist, um den nächsten draufzubauen. Seitdem mein Co-Trainer und ich den Job 2012 im Oktober übernommen haben, direkt mit zwei wichtigen Quali-Spielen vor der Nase, war ja klar, dass die polnische Föderation zu Recht das Ziel verfolgt, bei den großen Events grundsätzlich sich präsentieren zu können. Ich denke, den Anspruch muss man auch einfach haben und auch leben, verstehen und dann auch umsetzen. Nichtsdestotrotz ist das ganz große Highlight natürlich die EM, das große Ereignis im eigenen Land 2016. Alle Steps dahin, auf dem Weg dahin, werden deshalb auch immer wieder beleuchtet. Wir haben einen klaren, strukturierten Fahrplan bis 2016. Ich habe immer gesagt, wir werden erstmal die wesentlichsten Bausteine so weit uns verinnerlichen, dass wir überhaupt erfolgreich spielen können. Ich weiß ganz genau, wo wir noch Entwicklungspotenzial haben. Wir haben nicht angefangen, alle vier Parameter gleich zu trainieren, sondern haben erstmal über Rückzug und Deckung geguckt, dass wir überhaupt in die Möglichkeit kommen, Spiele offen zu gestalten, eventuell für uns entscheiden zu können. Und der Weg ist im Moment in Ordnung, aber da müssen ja weitere Bausteine noch dazukommen.
Auf das Thema Euro und Ziele kommen wir dann gleich noch kurz zu sprechen. Was mir aufgefallen ist und sicherlich vielen anderen auch, wie ihr in beiden Spielen nach der Pause nochmal so richtig den Schalter umgelegt habt. Denn das war auch bei der Euro in Dänemark so der Fall. Auf der einen Seite stelle ich mir dann als Zuschauer die Frage, warum das Team nicht von Anfang an so auftritt. Auf der anderen Seite aber, warum es möglich ist, teilweise dann nach der Pause so komplett anders aufzutreten. Was ist der Grund dafür?
Das ist eine sehr gute und nicht so ganz so einfache Phase. Mir macht immer mehr Sorge, dass wir eigentlich sehr gut in die Spiele starten und dann relativ schnell unsere Linie verlieren. Wir haben noch nicht die Konstanz, das ist auch mal ganz normal. Gerade die EM in Dänemark hat ja gezeigt, dass wir tatsächlich auch gegen Kroatien eine Riesenchance hatten, das Halbfinale zu erreichen. Aber wir mussten schon neidlos anerkennen, dass uns die Konstanz über 60 Minuten noch fehlt. Zum Teil geben wir Führungen zu schnell aus der Hand. Wir haben auch in Magdeburg 4-2 geführt und dann ging es rasend schnell, bis wir uns da wieder im Rückstand befunden haben. Da kränkeln wir so ein bisschen rum. Wir verfallen dann zu schnell in individuelles Spiel. Meine Spieler glauben, es ging ein bisschen leichter. Wir müssten vielleicht nicht ganz so viel in alle Bewegungen investieren. Jeder hat dann nochmal eine andere Idee. Das tut uns nicht gut. Der Start in die zweite Halbzeit, ja, das ist etwas, das haben wir auch schon mal bei Rückständen, auch Mitte der zweiten Halbzeit, das haben wir auch bei der EM gezeigt. Es ist nicht nur das Rauskommen aus der Kabine, es ist einfach wirklich das Annehmen von Drucksituationen, von Stresssituationen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Mannschaft innerhalb sehr kurzer Zeit, in der wir arbeiten, diese Dinge so positiv umsetzen kann. Wir führen Reparaturarbeiten aus. Wir haben klar analysiert, in Magdeburg in der Kabine, wo unsere Defizite in der ersten Halbzeit waren. Es bestand in meinen Augen eh gar kein Grund zur Panik, auch bei 10, 14 nicht. Wir waren nicht unbedingt 4 Tore schlechter. Wir sind viermal am total überragenden Silvio Heinefetter gescheitert. Davon muss man vielleicht dann 2 weitere machen. Alle 4 wird man gegen ihn nicht machen können. Man muss da realistisch sein. Wir haben ganz kurz der Mannschaft aufzeigen können in der Kabine, dass wir in der Deckung ein paar Probleme zu viel haben. Die Frage war letztendlich, stellen wir um oder stellen wir nur intern innerhalb der 6-0 um? Ich habe erstmal durch die Personalie gedreht und umgestellt. Das hat dann gefruchtet. Und der dritte Aspekt war, wir sind wieder in so unser altes Spiel verfallen und 3 Leute wollten eigentlich so den Gegenstoß mit einleiten und haben im Stand irgendwo gewartet. Das entspricht nicht unserer konzeptionellen Ausrichtung. Das konnten wir Ihnen nochmal deutlich in bewegten Bildern in der Halbzeit zeigen. Und wir sind dann wesentlich mutiger und aggressiver auch in den Gegenstoß gegangen aus der Deckung heraus, womit wir auch letztendlich dann 19 Tore in der zweiten Halbzeit erzielen konnten.
Sehr, sehr interessanter Einblick, wie ich finde, in das, was ein Trainer während des Spiels und in der Halbzeitpause so alles macht. Wir können jetzt stundenlang auch über das sprechen, was im deutschen Handball in den letzten Jahren alles nicht funktioniert hat. Aber wenn wir schon jemanden bei uns haben, der beide Blickwinkel betrachten kann, weil er sie so gut kennt, lieber mal die Unterschiede aufzeigen. Wie sieht es denn aus mit der Nachwuchsförderung in Polen? Denn wenn mich nicht alles täuscht, wurde ja beispielsweise vor ein paar Jahren auch die Ausländerquote gelockert. Wie wichtig ist der Sport Handball auch bei den Kindern und Jugendlichen in Polen? Und wie groß ist dann auch der Einfluss als Nationaltrainer auf den Juniorenbereich?
Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal war die Nationalmannschaft bis Stand Oktober 2012 ein relativ geschlossenes System. 16, 18 Spieler, immer die gleichen, eine geschlossene Gesellschaft für sich. Das Modell hatte definitiv keine Zukunft. Aus diesen Gründen haben wir mit der Föderation große Anstrengungen unternommen, das zu lockern. Spieler sind in der Lage, sich durch gute Leistungen wieder über den Ligabetrieb zu empfehlen. Der Verband unterstützt unsere Arbeit dahingehend, dass ich Lehrgänge am Anfang auch mal mit mehr Spielern aus der Second Line, wie ich sie nenne, beginnen darf, um sie mir anzuschauen, um die Philosophie bei ihnen zu verinnerlichen, die es benötigt, um internationalen Ansprüchen gerecht zu werden. Manchmal ist es so, dass unsere First Line, das sind ungefähr so 11, 12 Spieler max, die zur First Line gehören, dann noch gar nicht im Lehrgang sind, die dann dazukommen. Manchmal ergeben sich die Möglichkeiten für die Second Line innerhalb des ersten Trainingslagerteils, von 4, 5 Tagen einfach Plätze in einer Art einer Challenge zu erreichen. Die Ansagen sind auch sehr deutlich. Beispiel letztes Jahr vor den Quali-Spielen gegen Schweden hat die First Line noch 5 Tage Pause bekommen und die Second Line, das waren 20 Spieler, wussten, zwei Außen konnten den Platz nach Malmö und nach Danzig gewinnen, will ich mal so sagen, in Form einer Challenge. Ein Rückraumspieler, ein Kreisläufer und ein Torhüter. So, dann ist da schon mit Sicherheit sehr viel Zug in der Arbeit drin. Aber wie gesagt, die Föderation unterstützt das auch. Wir haben einen 45 bis 50 Mann umfassenden Kader, den wir 2016 and More nennen, weil es soll ja auch nach 16 weitergehen. Nach dem Event ist ja nicht Feierabend mit Handball in Polen, sondern das soll ja eher die Jugendlichen animieren. Die Euphorie, die in Polen sehr groß ist, soll dazu gedient werden, den Handball noch fester zu verankern. Man muss deutlich sagen, dass wir nach Fußball und Basketball in Polen ja nur die Nummer 3 mit dem Handball darstellen. Also auch da sind große Bestrebungen, Handball zu fördern. Wir haben immer grundsätzlich ein B-Team laufen. Und wenn ich in der Lage bin, das parallel laufen zu lassen oder zeitversetzt, dann mache ich die Spiele mit dem B-Team auch. Wir gucken nach Spielen, halten nach Spielen Ausschau, Turnierteilnahmen, um mit dem B-Team uns zu bewegen. Ich bin noch nicht ganz weit runter bis zu den Junioren. Beobachtet sind sie, Kader sind zusammengestellt. Der Juniorentrainer weiß, welche Spieler ich da drin haben will. Aber der letzte Schritt, die Philosophie auf die Juniorenspieler noch zu übertragen, ist noch nicht zur Gänze abgeschlossen. Vielleicht auch aufgrund der Kürze der Zeit.
Bevor wir da jetzt noch mehr in die Tiefe gehen und es steht noch die ein oder andere durchaus interessante Frage auf meinem Zettel, würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück im Gespräch mit Michael Biegler hier in unserem Handball-Talk. Michael Biegler ist unser Gast, Trainer der polnischen Handballnationalmannschaft der Männer, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Wir waren stehen geblieben bei den Strukturen im polnischen Handball, denn wir wollten mal ein wenig die Unterschiede aufzeigen zwischen den Abläufen in Deutschland und in Polen. Aber jetzt mal wieder etwas allgemeiner gefragt, wie schwierig ist es denn eigentlich, eine Nationalmannschaft auch zu entwickeln, vor allem bei 5 Turnieren in 4 Jahren? Denn man muss ja auf der einen Seite kurzfristig erfolgreich sein, auf der anderen Seite will man ja auch für die Zukunft eine gute Basis legen.
Wie schwierig das ist, ist für mich der falsche Ansatz. Also wir denken immer sehr, sehr lösungsorientiert und haben eigentlich so, und das gefällt meiner Mannschaft seit über einem Jahr ausgezeichnet, sie hat nach halbjähriger Zusammenarbeit angefangen mit den Spielen letztes Jahr im März gegen Schweden, die wirklich in der Entwicklung ein absoluter Meilenstein waren. Dann über den Supercup in Deutschland, über die EM-Teilnahme und auch jetzt wieder bei den Quali-Spielen dazwischendurch beim Turnier in Lublin, wirklich verstanden, dass wir uns nicht so lange damit beschäftigen, was ein Problem sein könnte, sondern wir suchen nach Lösungen und schaffen die. Es wird bei uns nie diskutiert, wer ist da oder wer ist nicht da oder wer ist gerade verletzt und kann uns nicht helfen, sondern wir versuchen für die, die da sind, das passende Konzept zu schnüren, damit wir dann noch erfolgreich sein können. Es gibt so ein paar wirklich ganz wichtige Eckpfeiler, die mir wichtig sind, die der Föderation wichtig sind und die ich glaube auch absolut vonnöten sind. Also wir möchten kein Heimspiel abgeben bis zur Euro 2016. Das muss immer unser Anspruch sein, denn jeder Nation muss dann klar sein, wenn sie in der 16 nach Polen reisen, das wird eine schwere Kiste. Das bereitet man nicht in 2 Wochen vorher vor. Wir gucken immer nach weiteren Möglichkeiten, um unsere Second-Line-Spieler auch mit Spielpraxis zu versorgen. Auch das ist gut möglich, indem wir einfach mal in bestimmten Spielen andere Leute rauslassen. Wir haben im März zum Beispiel verletzungsbedingt zum Teil, aber auch, um den Spielern einfach ein bisschen Regenerationszeit zu geben, wirklich auf 7, 8, 9 Spieler beim eigenen Turnier in Lublin verzichtet und stattdessen andere debütieren lassen. Seit Oktober 12 haben, glaube ich, 16, 17, 18, also irgendwo dazwischen, zwischen 16 und 18 neue Nationalspieler im Rahmen der A-Nationalmannschaft debütiert. Wir gucken immer, dass wir, wenn wir Vergleichsmöglichkeiten haben, den etwas Jüngeren mitnehmen. Dennoch mögen sie recht haben, Ein bisschen Sorge muss man tragen, dass die aktuellen Ergebnisse stimmen. Aber die stimmen. Wir haben tatsächlich nur unser Achtelfinalspiel 2013 bei der WM in Spanien gegen Ungarn nicht in der Art und Weise gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben. Dass man das verlieren kann, wäre dann auch noch in Ordnung. Die Art und Weise, wie wir es verloren haben und das, was wir da abgerufen haben, war sehr unbefriedigend, vielleicht aber auch dem geschuldet, dass wir wirklich erst da seit 2, 2,5 Monaten zusammengearbeitet haben. Seit März 2013 ist eigentlich so großartig kein weiterer Unfall passiert.
Also, wenn ich das so höre, geht man schon mit dem Ziel in das Turnier 2016 im eigenen Land, dass man das gewinnen möchte.
Ja, das halte ich für vermessen. Also wir sind noch nicht so weit in die Fahne, auf der ganz großen einzusteigen. Also ich lese das auch immer in Deutschland, dass die Polen für 2016 den Europameistertitel ausgegeben hätten. Also da ich einen sehr guten Draht zu meinem Präsident habe, wüsste ich davon. Was anderes ist, glaube ich, viel, viel angesagter. Natürlich hat jede austragende Nation den Anspruch, bis zum Ende dabei zu sein. Stellen Sie sich mal vor, was in Deutschland los gewesen wäre, 2-7, im Viertelfinale gegen die Spanier Feierabend gewesen wäre. Das Wochenende da in der Köln Arena hätte mit Sicherheit nicht für die Nachhaltigkeit gesorgt. Also wir haben in Krakau auch eine tolle Halle in der Endrunde. Wir werden natürlich sehr viel dafür investieren, bis zum Schluss dabei zu sein. Das heißt, Erreichen des Halbfinales. Und wenn man diese Stufe erklommen hat, okay, dann möchte man mit Sicherheit auch nicht leer ausgehen, sondern ein Edelmetall abgreifen. Aber daraus zu formulieren, dass das der EM-Titel sein muss, also das ist selbst den Dänen im eigenen Land nicht genommen, gelungen. Und dennoch ist der Vize-Europameistertitel dabei rausgesprungen. Die Serben haben ihn davor zu Hause abgegriffen. Ich denke, wir sind da nicht schlecht unterwegs. Wir müssen an dem besagten in dem gesagten Zeitraum natürlich eine Top-Leistung abrufen. Wir werden uns sicher sein können, dass wir die maximale Unterstützung der polnischen Fans bekommen und Rückendeckung wie immer von der Föderation haben. Ich bin da nicht skeptisch. Im Gegenteil, ich glaube, wir werden uns bis dahin auch noch sportlich weiterentwickeln. Aber Ziel ist mit Sicherheit jetzt nicht prägnant der EM-Titel. Also da wäre man despektierlich gegenüber den führenden Nationen Dänemark, Kroatien, Frankreich und Spanien unterwegs. Und das ist überhaupt nicht meine Art.
An der Stelle möchte ich mich nochmal bei unseren Hörern bedanken für die zahlreichen Fragen und nochmal eine weitere einstreuen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Sportlichen zu tun hat. Wie sieht es denn aus mit der polnischen Sprache?
Ja, das ist eine sehr schwierige Sprache. Verstehen Sie es besser und besser? Von Aufenthalt zu Aufenthalt mehr. Ich gehöre jetzt zu den Leuten, die leider so ein bisschen erzogen worden sind, so einen Perfektionismus auszustrahlen. Natürlich kann ich das ein oder andere um mich tagsüber da durchschlagen zu können, aber ich werde diese Sprache nie letztendlich erlernen können. Also das ist so weit weg von dem, was unsere Sprache hergibt oder den Sprachen, wo ich näheren Bezug zu habe zum Englischen. Ich habe kein Problem, auf Französisch eine Trainingseinheit zu halten. Im Englischen ist alles möglich. Ich halte im Rahmen der IAS als Lektor Vorträge rein in Englisch und auch Trainingseinheiten. Das ist alles kein Problem, aber diese Sprache ist sehr, sehr weit weg und da bin ich mir sicher, dass ich die nicht erlernen werde. Das soll nicht heißen, dass ich nicht bemüht bin, das eine oder andere mal so einstreuen zu können, aber das ist auch nicht unser Grundproblem. Also ein Großteil meiner Spieler spricht Deutsch, das Training läuft meistens auf Englisch und Deutsch ab. Selbst Einzelgespräche kann ich auf Deutsch führen oder in englischer Sprache und mein Co-Trainer ist immer eine helfende Hand dabei, wenn es dann darum geht, irgendwie diffizilere Dinge ins Polnische zu übersetzen.
Aber so ein leckeres polnisches Essen bestellen ist schon drin, oder?
Ja, ich habe meine Lieblingssuppe und ich habe mein Lieblingsgericht. Also ich bin dazu in der Lage, jetzt sind wir meistens so gut verpflegt, dass wir sowieso à la Buffet uns aussuchen können, aber Jurek ist meine Lieblingssuppe. Die Polen haben da einen Haufen an Möglichkeiten, was Suppen angeht. Ich bin von zu Hause aus gewohnt und daher komme ich auch essenstechnisch eigentlich sehr gut klar.
Ja, das stimmt. Da bietet die polnische Küche ja durchaus das ein oder andere. Kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen. Woran liegt es denn, dass generell im Moment so wenige polnische Spieler in der Bundesliga aktiv sind? Sind das nur die finanziellen Mittel in Kielce oder Płock, oder sind das einfach nicht mehr die ganz herausragenden Einzelkönner der Vergangenheit, sondern vielleicht mehr so Teamspieler? Was sind da genau die Gründe dafür im Moment?
Ja, da kann ich ja auch nicht unbedingt eine absolut zutreffende Antwort zu geben. Ich kann für einen Erklärungsansatz herhalten. Also sicherlich ist es so, dass die goldene Generation von Polen, die ja die Nationalmannschaft ist im Umbruch. Wir haben natürlich noch einige, die dabei sind. Das muss auch das Gerüst bleiben. Das ist meine First Line. Da sind aber auch noch ein paar Jünger dabei, wie Ochochowski, der ist noch nicht so alt. Der hat auch im Ausland noch nicht gespielt. Aber wir haben sehr viele neue junge Leute dazugenommen, dass natürlich die Älteren irgendwann auch wieder nach Hause wechseln, zumal die Möglichkeiten in Kielce und Płock natürlich auch mit Champions League Teilnahmen überragend sind. Das war in den vorangegangenen Jahren auch nicht so der Fall. Das macht das Ganze wieder attraktiver. Die Polen sind sehr familienorientiert. Sowas wie in Deutschland, ein Spielplan mit zweiter Weihnachtstag, Spieltag, wäre da drüben undenkbar. Also es sind auch 3 Tage, wo ich nicht auf die Idee kommen könnte, ein Training anzusetzen, was ich eigentlich in Deutschland aus der Bundesliga eigentlich Jahr für Jahr gewohnt war. Deswegen leuchtet mir das ein, dass die meisten nach einer gewissen Zeit im Ausland wieder zurückgegangen sind. Aber die jungen Spieler wecken ja jetzt schon wieder Begehrlichkeiten. Und was ich mit sehr viel Wohlwollen und auch mit sehr viel, ja, sehr positiv registriere, ist, dass viele unserer jungen Spieler jetzt zu wesentlich besseren Vereinen wechseln. Also Michał Szyba, der zweite Rückraum rechts, hinter Lijewski im Moment, wobei wir 2 Jüngere haben, die da auch noch mithelfen können. Die waren nur beide verletzt, jetzt auch vor den Spielen gegen Deutschland, wobei ich Baczkowski gerne dabei gehabt hätte. Szyba wechselt nach Gorenje Velenje. Unser zweiter Torhüter Wyszomirski, oder einer der 3 Besten, sagen wir mal so, den ich jetzt auf 2 gesetzt habe, hat bei einem Club in Ungarn gespielt, den man eher nicht kennt. Der wechselt jetzt nach Pick Szeged. Paczkowski wird von Kielce nach Dunkirk ausgeliehen. Und auch die anderen und beide rechts außen finden wesentlich attraktivere und bessere Clubs mit internationaler Teilnahme in Polen selber. Also Daszek zum Beispiel wechselt von Krzyżin nach Płock und spielt damit dann nächste Saison Champions League. Es tut sich etwas. Rabkowski war sehr heiß begehrt und bekommt immer mehr Spielanteile bei Talant in Kielce jetzt. Also von daher läuft das genau in die Richtung der Entwicklung, die wir brauchen. Ich habe da eh sowieso keinen Einfluss drauf. Ich muss halt schauen, wie die Entwicklung ist. Ich kann die positiv oder negativ sehen, aber ich kann da eh nichts dran ändern, muss die Gegebenheiten so auffangen, wie ich sie vorfinde. Aber mich begeistert das natürlich, dass die Leistungen gerade auch der jüngeren Leute in der Nationalmannschaft dazu beigetragen haben, wirklich Clubs jetzt Angebote von Clubs zu bekommen, die im internationalen Geschäft tätig sind. Und das hilft natürlich indirekt der polnischen Nationalmannschaft, weil die Spieler, die sonst in Polen spielen, die jung sind, die gut spielen, die wir beobachten, auch schon als Junioren, die wir auf der Liste haben, die im Kader 2016 and more sind, leiden noch ein bisschen darunter, dass wir ihnen beim Lehrgang eigentlich immer erst erklären müssen, wie wir die 4 Parameter des Spiels, Rückzug, Deckung, Gegenstoß, Angriff, ändern müssen, um internationalen Anforderungen gerecht werden zu können.
Zumindest wird man ja den Anforderungen derzeit insofern gerecht, dass man sich für die einzelnen Turniere qualifiziert und dort auch meistens relativ gute Leistungen bringt. Und da wären wir in Deutschland ja schon ziemlich zufrieden mit, wenn das hier auch so wäre. Ich glaube, wir sind durch. Das war's. Vielen Dank, dass das so kurzfristig vor dem Urlaub noch geklappt hat. Ich wünsche gute Erholung und nochmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Qualifikation. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Zurück bei Kreisab und ich begrüße Joachim Reuß, einen Marketingfachmann, der viele Jahre als Berater in Frankfurter Werbeagenturen gearbeitet hat und dort betreute er bekannte Markenartikelkunden, von denen er mehrere überzeugen konnte, im Handballumfeld des Sport1-Vorgängers DSF zu werben. Und an der Stelle kurz die Anmerkung von mir, dass viele Leute immer noch DSF sagen. Da hat irgendwie mit dem Imagewechsel noch nicht alles so richtig funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Wie dem auch sei, aufmerksam bin ich auf ihn in einem Handballforum geworden, das sicherlich von euch auch viele kennen und wo aktuell die Situation rund um den HSV Hamburg intensiv diskutiert wird. Willkommen in unserer Sendung, Joachim.
Hallo Sascha und ein Hallo auch an alle, die jetzt im Moment entscheiden, ob sie dieses Interview anhören wollen. Ich sage mal, bleibt dran. Ich denke, es lohnt sich.
Ja, das klingt vielversprechend. Und wie ich bereits sagte, wir wollen über das leidige Thema Finanzen sprechen, unter anderem in Zusammenhang mit dem Lizenzentzug des HSV, da du in der Vergangenheit auch mal mit dem Verein in Kontakt getreten bist, um eventuelle Möglichkeiten im Bereich Marketing vorzulegen bzw. aufzuzeigen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wann das war und vor allem, wie die Reaktion ausgesehen hat.
Also gewesen ist das 2005. Ich war dann auch gelegentlich mal als Zuschauer in der damaligen Color Line Arena und die Zuschauerzahlen, die waren ein Trauerspiel. Also teilweise verloren sich da in dieser Riesenhalle 3500 Zuschauer und die Stimmung war entsprechend nicht so dolle. Und das ist natürlich, gerade wenn man vom Marketing herkommt und sich für den Handballsport interessiert und gerne möchte, dass der halt besser unterstützt wird aus der Wirtschaft, dann ist das eine Katastrophe. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, woran das liegt und habe dann meine Gedanken auch dem HSV zukommen lassen. Es ist nämlich meiner Meinung nach ganz wichtig, dass den Sponsoren eine gute Stimmung und dafür ist eigentlich auch eine volle Halle notwendig geboten wird. Denn die wollen selbst hautnah erleben, dass ihr Produkt, ihre Marke und damit auch sie selbst gefeiert werden.
Wie war denn die Reaktion darauf, als du den Verein kontaktiert hast? War der Verein generell interessiert oder kam das für die Verantwortlichen so gar nicht in Frage? Wenn jemand kommt, der extern ist, kann ich mir vorstellen, dass das relativ schwer angenommen wird.
Ja, dazu muss ich dazu sagen, ich bin ja zunächst einmal nicht direkt an den Verein herangetreten, sondern ich habe im Fanforum meine Gedanken gepostet, weshalb das wohl so ist, dass so wenig Zuschauer kommen und darauf hingewiesen, dass man das marketingtechnisch ändern könnte, indem man halt besser kommuniziert, halt vor allen Dingen auch PR und Verkaufsförderung macht, über die dann auch wieder berichtet wird. Diese Maßnahmen habe ich eigentlich als sinnvoll erachtet, weil sie nichts kosten. Und das hat mich irgendwie dann schon ein wenig verwundert, aber auch erfreut, dass jemand, der mit dem damaligen Vizepräsidenten gut bekannt war und der in der Firma von Andreas Rudolph arbeitete, sich dann an mich gewendet hat und darum gebeten hat, dass ich mal ein paar Vorschläge unterbreiten soll.
Also generell scheint man ja dann doch offen zu sein für externe Hilfe. Allerdings gibt es ja auch Gründe, warum die Vereine da nicht so sonderlich viel Wert drauf legen. Was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, warum die Clubs sagen, externe Hilfe, vielleicht eher nicht?
Naja, jetzt muss ich erstmal speziell auf den Fall HSV zurückkommen. Dort hat man dann sich zwar meine Vorschläge angehört und zur Kenntnis genommen, hat dann aber entschieden, dass man einen anderen Weg gehen wollte, und zwar den über den sportlichen Erfolg. Man hat dann diese Rechnung aufgemacht, wir kaufen uns sportlichen Erfolg und dann werden die Zuschauer kommen und damit wird alles gut. Wie das bei anderen Vereinen ist, da kann ich halt nur vermuten, und zwar, dass es dann Gründe sind wie, das haben wir noch nie gemacht, was soll das bringen, was sollen die können, was wir selbst nicht können, wir haben kein Geld dafür oder, naja, Vereinsmeierei, ganz einfach. Der Hang, mit sich selbst zu beschäftigen, statt Marketing zu betreiben.
Vereinsmeierei ist da, glaube ich, ein Unwort, was das angeht. Ich habe immer so den Eindruck, aber das kann auch falsch sein und deswegen möchte ich mir das nicht unbedingt komplett rausnehmen, das zu behaupten, dass das so ist, dass eine etwas naive Haltung bei den Vereinen herrscht, zumindest teilweise nach dem Motto, warum kommt der Sponsor nicht von selbst zu uns? Denkst du das auch so? Ist das tatsächlich die Sichtweise der Clubs teilweise?
Ja, das ist schon zu vermuten. Also die ist sicherlich real existierend und sie ist auch realistisch. Allerdings realistisch in der Weise, wie es realistisch ist, wenn Eltern erwarten, dass ihre Kinder von alleine ankommen um im Haushalt oder im Garten mitzuhelfen. Nee, die wollen nicht von alleine mithelfen, die wollen gebeten werden und dann sind sie auch bereit zu helfen und am besonders bereit sind sie zu helfen, wenn sie auch einen Vorteil davon haben, ne, einen Nutzen haben. Und nicht anders verhält sich das auch bei Sponsoren und Mäzenen.
Denkst du denn, dass die Teams teilweise ihr Geld an den falschen Stellen investieren, dass sie mehr in Marketing investieren müssten, mehr in Managerfachkräfte?
Das kann man, glaube ich, nicht so pauschal beantworten. Ich denke, natürlich muss das meiste Geld und sollte eigentlich alles Geld in den Spielbetrieb investiert werden. Für erfolgreiches Marketing muss man nicht unbedingt einen Marketingmanager haben. Man muss halt bereit sein, auf andere zu hören oder auch selbst gute, große Gedanken zu entwickeln. Ne? Es gibt ja hier im Deutschen dieses Sprichwort, Not macht erfinderisch, in diesem Fall, denn Not macht kreativ.
Ist denn deiner Meinung nach zu wenig Kompetenz in den Vereinen vorhanden? Wenn du jetzt sagst, ja, Not macht erfinderisch, dass die Leute einfach dann nicht kreativ genug sind oder vielleicht fehlt ihnen dann doch eine ausreichende Ausbildung im Bereich Management. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die BBL schaut, da sind halt auch einfach mehr Profis am Werk und da funktioniert dieses Social Marketing zum Beispiel viel, viel besser als im Handball.
Ja klar, das ist so. Also hier in den Vereinen sind überwiegend Amateure, aber es ist ja nicht so, dass dort, wo, sagen wir mal, naja, also die Leute werden doch in den größeren Vereinen sicherlich profihaft bezahlt. Und dann sollte man eigentlich auch Profis da haben. Und zwar Menschen, die nicht im Marketing arbeiten, sondern im Marketing leben. Man muss da wirklich im Marketing getrieben sein, davon den Kundenwunsch zu erfüllen oder die Kundenwünsche zu erfüllen. Und natürlich auch vom eigenen Erfolgswillen.
Dann kommen wir doch mal zu einem Thema, was zuletzt wirklich für, ich will nicht sagen Theater gesorgt hat, aber was in der Handballwelt wirklich ausreichend diskutiert wurde. Und ich möchte an der Stelle mal den HSV-Mehrheitsgesellschafter Matthias Rudolf zitieren, der bei Spiegel Online gesagt hat, die Idee, den Handball in Hamburg zu etablieren, ist gescheitert und er ist mehr denn je überzeugt, dass der Handball nicht in die großen Städte gehört. Wie siehst du das denn?
Naja, also da muss ich jetzt erstmal dazu sagen, irgendwie verstehe ich dann die Aussage nicht, oder beziehungsweise ich verstehe sie, aber ich verstehe nicht, wie er dann sagt, wir wollen alles versuchen, um den HSV-Handball zu retten. Also wenn ich Geschäftsmann bin und stelle fest, irgendetwas funktioniert nicht, dann zieht die Reißleine. Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ich bin ja schon etwas älter und habe auch schon andere Versuche erlebt, also von anderen Vereinen, dass sie in die Großstädte wollten, sich da etablieren wollten. Und ich würde das mal so sagen, in drei Kategorien. In den 80ern und 90er Jahren hat man so gedacht, Handball ist ein toller Sport. In der Großstadt leben viele Menschen, also potenzielle Zuschauer. Wir bringen einfach den Handball in die großen Städte und wir werden viele Zuschauer ziehen und der Rest wird sich dann ergeben. Das hat nicht funktioniert. Dann kam es ja dazu, dass Ende der 90er, glaube ich, war das so, die großen Arenen kamen. Und dann hat man gesagt, naja, also Handball ist ein toller Sport, der gehört in diese Arenen. Dort haben wir dann eine Event-Location. Beides zusammen wird dann schon funktionieren. Die Zuschauer werden kommen. Hat auch nicht geklappt, wie wir wissen. Und wie ich anfangs erwähnte, beim HSV hat man dann noch den Versuch gemacht oder hat man unternommen, den sportlichen Erfolg zu kaufen, weil man dann die Rechnung erweitert hat. Toller Sport, tolle Location, sportlicher Erfolg, Zuschauer werden kommen, Wirtschaft wird drauf anspringen. Hat, wie wir wissen, auch nicht geklappt. Aber was noch nicht versucht wurde, ist Handball in Metropolen mit professionellem Marketing zu etablieren. Und deshalb ist es also verdammt schade, dass man mit Holger Liebefeld einen Marketingprofi erst intronisiert hat oder berufen hat. Intronisierung ist wahrscheinlich im Falle jetzt der falsche Begriff gewesen, als das Schiff schon auf Grund lief. Also ich denke, wäre das 3 Jahre früher geschehen, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen, also würden wir dieses Interview nicht führen, ne?
Das glaube ich auch, wenn man da mal jemanden installiert hätte, der wirklich ein Fachmann ist. Ich möchte das jetzt den anderen nicht unbedingt absprechen, da ich die persönlich ja auch nicht kenne und deren Arbeit. Aber es macht dann doch den Anschein, dass da ein bisschen was schiefgelaufen ist in Hamburg. Viel wurde ja auch darüber diskutiert, wie sehr die Liga jetzt unter dem Verlust eines Spitzenteams in der Großstadt leidet. Ich muss ganz ehrlich sagen, tja, sehe das von zwei Seiten. Auf der einen Seite hat man es da irgendwie so gequält versucht. Auf der anderen Seite wäre sicherlich deutlich mehr möglich gewesen. Was wäre denn der richtige Ansatz, um Handball in den großen Städten salonfähig zu machen, aus deiner Sicht?
Naja, ich bin ja davon ausgegangen, dass es der vornehmliche Grund, weshalb das nicht funktioniert, hat bisher ein Imageproblem ist. Also konkret hat der Handballsport, denke ich, in Großstädten ein Imageproblem, weil zu viel der gegnerischen Mannschaften dann aus Städten, Gemeinden kommt, die halt nur über Handball eine gewisse Bekanntheit in Handballkreisen erlangt hat. Wichtig wäre, um halt auch andere Leute als Zuschauer zu gewinnen, dass dort weniger Provinz antreten würde in den Metropolen. Ich denke, ein erster Schritt dahin wäre, dass man einfach den HBL-Vereinen oder Träger, wirtschaftlichen Trägern vorgibt, dass als Ortsbezeichnung, als ausgeschriebene Ortsbezeichnung im Vereinsnamen nur die Stadt genannt werden dürfte, in der auch die meisten Heimspiele oder überwiegend der Heimspiele ausgetragen werden. Das wäre dann zum Beispiel im Falle von TSV Hannover Burgdorf, das wäre dann einfach nur noch der TSV B Hannover. Bei Melsungen wäre es dann der MTM Kassel. TSG Friesenheim, die jetzt ja in die Bundesliga aufgestiegen sind, wären dann der TSGF Ludwigshafen. So, ich denke, das alles sollte kein Problem sein, weil es spielt ja auch nicht der Turnverein HC Winterbeek, sondern der THW Kiel in der HBL. Zweitens, ein zweiter Schritt wäre, man sollte die Anforderungen an die Beschaffenheit der Hallen erhöhen. Und zwar sollte man sich dort an den Vorgaben, die die BBL an ihre Vereine stellt, orientieren. Das heißt, mindestens 3000 Zuschauer und Tribünen auf allen vier Seiten. Das würde nämlich dazu führen, dass die Turnhallenatmosphäre endgültig verschwinden würde und dafür ein Arena-Feeling aufkommen würde. Und jetzt, ja, wenn man es dann wirklich will, dass der Handball die Bedeutung, den Stellenwert erhält, den er verdient hat, vor allen Dingen den seine Protagonisten verdient haben, also die Spieler, dann sollte man vielleicht mal Gedanken machen, ob man nicht eine zweigleisige HBL einführen will, das heißt zwei Staffeln. In der einen Staffel spielen dann die Großstadtvereine und die bekannteren, weil auch bisher in der Vergangenheit erfolgreichen Vereine wie Flensburg, Lemgo, Gummersbach. Also in dieser ersten Staffel gäbe es dann auch keinen Auf- und Abstieg. Und in einer zweiten Staffel würden dann sportlich qualifizierte kleinere und mittelgroße Städte spielen oder Mannschaften aus kleineren und mittelgroßen spielen. Dort geht es dann Auf- und Abstieg. Dann sollte es halt auch Spiele zwischen den einzelnen Staffeln geben, aber nur in den einzelnen Staffeln gibt es auch immer Hin- und Rückspiel. Der Meister würde dann über ein Playoff-Verfahren ermittelt werden und so wären, glaube ich, auch die Interessen von allen Vereinen berücksichtigt. Die Großstadtvereine hätten weniger Provinz und die kleineren Vereine hätten aber immer noch die Möglichkeit, sich sportlich für Europa und so weiter zu qualifizieren.
Ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Ich glaube, dass Handball Deutschland oder vielleicht Deutschland überhaupt, was den Sport angeht, dafür ein wenig zu konservativ sein könnte. In dem Zusammenhang, was konservativ angeht, kann man ja auch sagen, im Prinzip ist der Erfolg oder der Misserfolg immer abhängig davon, von einer Sportart, wie die Nationalmannschaft abschneidet. Jetzt haben wir die WM-Qualifikation verpasst. Denkst du, dass sich das dann auch auf solche Dinge wie Sponsorenakquise und so weiter dann auswirken wird? Ich meine, es wäre verrückt zu glauben, dass es das nicht tut.
Ja, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Und jetzt müssen wir uns nichts vormachen. Dadurch, dass diese Qualifikation und jetzt dreimalige Nichtqualifikation für sportliche Großereignisse gewesen ist, ist das immer mit Negativschlagzeilen verbunden und das ist natürlich nicht gut. Und hätte sich Deutschland für diese Wettbewerbe qualifiziert, dann hätte es auch natürlich viel mehr Presse gegeben und wahrscheinlich auch positive Presse. Und das ist das, was halt Werbungtreibende und Sponsoren wollen, ne? Sie wollen den Erfolg.
Auch schlechte Presse ist übrigens Presse. Von daher, so sagt man es zumindest. Die Vereine müssen doch aber dann größtes Interesse an einer erfolgreichen Nationalmannschaft haben und irgendwie auch jede Unterstützung zukommen lassen. Trotzdem gibt es ja immer wieder Diskussionen, unter anderem über die Abstellung der Nationalspieler an die Verbände. Das passt ja irgendwie nicht zusammen.
Ja, klar müssten die Vereine größtes Interesse daran haben, weil je größer die Zuschauerresonanz ist, auch bei der Nationalmannschaft, desto größer ist die Bereitschaft, der Wirtschaft generell sich in diesem Sport zu engagieren. Letztendlich entscheidet ja die Nationalmannschaft darüber, wie groß der Marketingkuchen ist, der für die einzelnen Mannschaften und Vereine zur Verfügung steht. Man muss halt dazu einschränkend sagen, das ist nicht für alle Vereine von größtem Interesse. Es gibt Vereine oder Mannschaften oder Teams wie Berlin, Mannheim, Hamburg, die sicherlich davon profitieren würden. Es gibt aber auch ein, zwei Mannschaften oder vielleicht auch noch mehr, die davon nicht profitieren würden, wenn der Marketingkuchen größer werden würde. Das sind zum Beispiel Kiel und Flensburg, weil die sind schon an der Obergrenze, was den Zuschauerspruch anbelangt und wahrscheinlich auch das, was ihre Einnahmen aus Marketing und Sponsoring sind.
Da sieht man, es gibt viele verschiedene Interessen und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem an dieser Geschichte. Was kann denn der DHB selbst mehr tun als das, was er derzeit macht, um die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen?
Naja, derzeit macht, ich würde mal sagen, jemals gemacht hat. Ich erinnere mich an ein Interview, das Uwe Seeler 2007 im Vorfeld der Heim-WM gegeben hat, und zwar dem Hamburger Abendblatt. Und da hat er bedauernd darüber geäußert, dass so wenig für diese Veranstaltung geworben wurde. Er hat dann gesagt, er bewundert die Handballer und ihr Riesenpensum, was sie bei so einer Veranstaltung abliefern müssen. Und er bewundert die Handballer auch insgesamt, weil sie mehr leisten müssen als die Fußballer. Und er hat auch gesagt, dass er und auch andere Fußballer durchaus bereit gewesen wären, für diese WM, also für die Handball-WM zu werben. Und wenn ein Fußballer schon darauf aufmerksam macht, dass da kommunikativ zu wenig stattgefunden hat, dann sollten sich die Oberen des DHB mal wirklich intensiv Gedanken machen. Ich denke, es ist jetzt mehr denn je an der Zeit, dass der DHB eine Image-Kampagne startet und Aufmerksamkeit erregt. Aber ich befürchte mal, die Verantwortlichen denken nur in Probleme und nicht in Lösungen.
Wie siehst du, abschließend gefragt, die Nichtqualifikation für die WM 2015 jetzt im Zusammenhang mit dem gleichzeitig drohenden Verlust von Hamburg als Handball-Bundesliga-Standort?
Die Nichtqualifikation der Nationalmannschaft ist ja ein GAU und zusammen mit dem drohenden Verlust des Standorts Hamburgs wäre es der Super-GAU. Und ich denke, die Verantwortlichen von DHB und HBL sollten jetzt hoffen, dass erstens der HSV nicht Insolvenz anmelden muss, zweitens der HSV einen vernünftigen Etat für die nächste Saison zusammenbekommt, drittens, dass entweder das Schiedsgericht pro HSV entscheidet, beziehungsweise, falls das nicht passiert, der HSV damit droht, vor ein ordentliches Gericht zu gehen, unabhängig davon, ob da die Klage überhaupt zugelassen werden würde. Und dann sollte, um allen Vereinen Planungssicherheit zu geben, die nächste HBL-Saison mit 19 Mannschaften durchgeführt werden. Auf diese Weise ließe sich der Schaden für den Profihandball in Deutschland teilweise begrenzen. Ich habe jedoch wenig Hoffnung, was zum einen die Situation des HSV betrifft, noch bezüglich, dass bei der HBL dem DHB strategisch entschieden wird.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich kein Freund von schleichender Wettbewerbsverzerrung bin, ich mich doch ein bisschen freue, wenn es kein Mäzenatentum mehr gibt. Aber ich verstehe auch die Sichtweise der Vereine, die sagen, dass der HSV eben mehr Zuschauer zieht, als andere Clubs das tun. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, so kann man es insgesamt festhalten, Joachim. Wir werden sehen, was im Endeffekt rauskommt bei dieser Geschichte. Ich denke, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Wir sind am Ende angekommen, nicht nur dieses Interviews, sondern auch der Sendung. Kurz noch die Auflösung unserer Quizfrage aus der Vorwoche. Die einzige Auslandsstation unseres Jahrhunderthandballers Erhard Wunderlich war passenderweise der ruhmreiche FC Barcelona und unter anderem dort spielte auch der Rekordschütze der Liga Asobal. Das ist also unsere Frage für den Sommer. Wie heißt der Führende der ewigen Torschützenliste der spanischen Elite-Liga? Und nachdem wir eigentlich in der letzten Woche schon unsere Sommerpause angekündigt haben, wollen wir das nun endgültig tun. Ich bedanke mich bei über 25.000 Downloads seit Anfang Dezember. Die tolle Mitarbeit der Hörer, die immer wieder Fragen stellen und sich auch Gäste wünschen, das kann sehr gerne weiterhin getan werden. Und zwar am einfachsten über Facebook unter facebook.com/kreisab. Auf Twitter @sportradio360 oder unter handballecke.de. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Treue. Einen schönen Sommer, viel Spaß mit der Fußball-WM in Brasilien und bis zur neuen Saison.